Herr Degener, auch der Kinderschutzbund kämpft ja seit Jahren dafür, dass die rechtliche Seite des Kindes, also die gewaltfreie Erziehung, gestärkt wird. Wie ist da der Stand aus der Sicht des Kinderschutzbundes?
Also eigentlich gibt es seit 1980 ein Gesetz, wo drin steht, entwürdigende Erziehungsmaßnahmen sind unzulässig und damit ist eigentlich auch der kleine Klaps verboten. Das Problem ist nur, dass von der Rechtsprechung zum Beispiel aus gesagt wird, Eltern haben auch eine Pflicht zur Erziehung und zu der natürlichen Pflicht gehört dann auch eine natürliche Züchtigung. Und das wurde bisher sehr, sehr weit definiert, bis heute eigentlich. Und das Gesetz, was jetzt ja nochmal eingebracht wird von der jetzigen Regierung, dass entwürdigende Erziehungsmaßnahmen unzulässig sind, seelische Verletzungen unzulässig sind und Körperstrafen unzulässig sind, soll ja hier klare Grenzen setzen. Dass also von vornherein klar ist, ein Klaps auch schon ist eigentlich in der Erziehung unzulässig und sollte nicht durchgeführt werden. Und dafür muss geworben werden. Dafür müssen wir die gesellschaftlichen Einstellungen ändern. Sie haben Schweden angeführt vorhin, die haben auf Milchtüten damals das gedruckt, dass es ein Gesetz gibt, damit man morgen schon zu Hause anfängt zu diskutieren. 1980, als unser Gesetz geändert wurde, wurde ein Jahr später eine Befragung gemacht. 96% der Eltern wussten gar nicht, dass entwürdigende Erziehungsmaßnahmen unzulässig sind. Und die meisten wussten wahrscheinlich auch gar nicht, was darunter zu verstehen ist.
Glauben Sie denn, dass eine Gesetzesänderung, in der zum Beispiel gewaltfreie Erziehung festgesetzt wird, dass sie wirklich etwas bringt, auch für die Kinder konkret etwas bringt?
Unbedingt, weil wir das ja nachvollziehen können in den anderen Ländern. In Schweden waren 70% der Schweden gegen das Gesetz, als es erlassen wurde. Und heute sind es noch 10%. Es ändert sich die Einstellung dann schrittweise, nicht von heute auf morgen. Die Diskussion, ob das richtig oder falsch ist, dieses Gesetz, allein die ist schon wichtig. Und danach ist es einfach hilfreich, dass ganz klar gesagt wird, das ist nicht mehr rechtens und damit auch nicht richtig, die Kinder zu prügeln. Aber es ist nicht die einzige Maßnahme. Die Schweden haben ja wesentlich mehr getan. Vor allem haben sie den Kindern über die Schulen Möglichkeiten der Ansprache gegeben und ganz klar jedem Kind gesagt, wenn du dich an uns, an die Hilfe wendest, wir haben strikte Schweigepflicht. Wir sagen den Eltern nichts, dass du bei uns warst. Das tun wir heute noch nicht in Deutschland.
Frau Plate.
Ich kann Professor Pfeiffer nur zustimmen. Gesetze machen deutlich, dass ein Staat gewisse Dinge nicht für richtig befindet. Es stellt eine gesellschaftliche Ächtung von bestimmten Verhaltensformen dar, wenn wir es in Gesetzen ausdrücken. Und das ist ganz, ganz wichtig. Im Strafrecht hat man eine Verschärfung gefunden, das muss man auch deutlich sagen. Die Misshandlung von Schutzbefohlenen, der Paragraph 225, ist neu formuliert worden zum 1.4.1998. Die Strafandrohung ist erhöht worden. Der Versuch ist mittlerweile strafbar, aber das alleine bewirkt es natürlich nicht. Genauso wenig, wie es alleine die Änderung des BGB bewirken wird. Aber Professor Pfeiffer hat deutlich gemacht, dazu gehört mehr. Und das sehe ich ganz genauso. Dazu gehört Aufklärung und Hilfe. Und je mehr ich darüber diskutiere, desto mehr beschäftigen sich Menschen mit dieser Problematik schlechthin. Und nur darüber kann man tatsächlich auch Einstellungsveränderungen bewirken.
Am Telefon ist nun Herr Bäder aus Hamburg. Guten Morgen, Herr Bäder.
Ja, Bäder ist mein Name. Schönen guten Morgen. Hallo?
Ja.
Gut. Ja, ich hatte ein Anliegen, und zwar, ich höre Ihre Sendung. Ich hatte auch die Sendung in der vorigen Woche gehört. So, jetzt möchte ich, das Persönliche ist, hier im Haus, ich habe vor 4 Jahren erlebt, zog hier eine Familie ein mit einem 7 Monate alten Baby. Das schrie oft ganz entsetzlich und das ging 20 Minuten, eine halbe Stunde lang. Und ich habe dann das an der Tür geklingelt, habe gefragt, ob man irgendwie helfen kann. Dann wurde zum Beispiel gesagt, im ersten Fall, ja, es ist vom Vater, das ist jetzt abends um 7:30, da hat das Kind zu schlafen. Das andere Mal hatte ich mir dann mit der Frau gesprochen, auch ein längeres Gespräch im Treppenhaus gehabt, also jedenfalls aber ganz ruhig. Die sagte mir, ja, ich koche jetzt und dann kann ich, denn das Kind könnte sich hier am Herd verbrennen. Das habe ich jetzt nicht ins Wohnzimmer abgeschoben sozusagen. Und ich habe dann verschiedene Stellen eingeschaltet, um eben deutlich zu machen, dass es eben auch, das wollte ich jetzt hier sagen, hier geht es nicht nur um Schläge, auch um seelische Misshandlung, insbesondere einem Baby gegenüber, das in so einer gefühlsintensiven Phase ja lebt, wie man ja weiß. So, ich hatte also große Schwierigkeiten, die ich auch gar nicht lösen konnte, überhaupt mich irgendwo verständlich zu machen. Ganz wichtig ist mir noch, dass das nicht verloren geht, dass ich mich darüber beschwert habe in meinem Anruf, in dem Vorgespräch, dass dieser Hinweis, man kann sich an den Kinderschutzbund wenden und ans Jugendamt, ganz katastrophale Folgen hatte. Der Kinderschutzbund-Mensch, der mich da am Telefon gehört hat, hat zu mir gesagt, wenn Sie das so aufregt, dann müssen Sie selbst zur Therapie gehen. Da habe ich gesagt, da gehe ich ganz bestimmt, werde ich mich da nicht mehr melden. Das Jugendamt, das wurde über 3 Ecken, weil ich schon andere Stellen eingeschaltet hatten und da hieß es dann, jetzt ist bei uns eine Beschwerde gelandet, jetzt müssen wir da mal hingehen. Ist eine junge Frau gekommen, Sachverständige, Die hat sich dann dort, hat dann bei der Nachbarin sich da alles angesehen, kam zu mir dann und sagte, ja, sie hätte gehört, da seien Beschwerden. Und sie hätte aber festgestellt, da sei alles in Ordnung. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, aber sie kam gar nicht zu dem Punkt. Ja. Dann habe ich sie gefragt, was machen Sie, darf ich das gerade noch sagen, was machen Sie, Sie beraten, was machen Sie, wenn Sie die Situation erleben, ein Baby schreit ganz fürchterlich und die Mutter reagiert überhaupt nicht. Und da sagte sie, ja, das kommt ja darauf an, weshalb das Baby schreit. Also ich kann ja sagen, ich bin fast verrückt geworden, also was ich hier erlebt habe. Und das geht jetzt wieder los, jetzt ist ein neues Baby da, das geht jetzt wieder. Und noch ganz kurz zu sagen, die Tochter, die andere ist jetzt 4 Jahre alt, die grüßt nicht, die ist ganz stumm.
Okay, an der Stelle aber ein Punkt, weil ich will das auch noch hier reingeben. Es geht ja um die Frage oder zunächst mal um die Tatsache, dass wir am Anfang der Sendung gesagt haben, viel zu oft wird weggesehen. Herr Degener als Vorsitzender Kinderschutzbund Saarland, nun kümmern sich Nachbarn darum und machen die Erfahrung, dass sie da möglicherweise mit allein gelassen werden. Was können Sie denn denen sagen, die sich melden wollen und auch möglicherweise auf Kindesmisshandlung hinweisen wollen?
Also ich möchte nochmal betonen, dass der Herr im Prinzip richtig gehandelt hat. Er hat Hilfe gesucht, er hat die Verantwortung an Fachleute weitergegeben, die sie eigentlich übernehmen müssen und damit umgehen können. Wenn das dann im Einzelfall nicht so läuft, ist das schade, aber natürlich sitzen auch in bestimmten Jugendämtern und so weiter auch Mitarbeiter, die vielleicht mit Problemen nicht besonders gut umgehen können.
Wir vergehen uns tatsächlich an den schwächsten Mitgliedern unserer Gesellschaft und wir wollen oftmals nicht im Auge haben, was aus diesen Menschen, aus diesen jungen Kindern wird. Es werden Kinder, die möglicherweise straffällig werden, das hat die Untersuchung sehr eindeutig belegt und das muss ich sagen, hat mich auch selber sehr erschreckt, denn wir haben in Berlin auch eine hohe Jugendkriminalität. Man macht sich auch über die gesellschaftlichen und über die finanziellen Folgen von solchen Straftaten, von solchen Kindesmisshandlungen viel zu wenig Gedanken und da finde ich, ist es ganz wichtig, weiter darüber aufzuklären.
Ich sehe schon, dass Gewalt im weitesten Sinne unserer Gesellschaft eine soziale Krankheit ist. Manche sprechen auch von einer Seuche und dass ich denke, dass wir da sehr viel tun müssen in sehr vielen Bereichen. Wir müssen Einstellungen ändern in der Gesellschaft mithilfe der Änderung des Paragraphen 1631 BGB und der entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit, die von allen von uns gefordert wird.
Das heißt, das Ziel muss eine gewaltfreie Erziehung sein, auch aus Ihrer Sicht, aus der Sicht des Kinderschutzbundes.
Ich wäre schon froh, wenn sie sehr viel gewaltärmer werden würde in den nächsten 10 Jahren. Das andere können wir immer noch anpeilen.
Kindesmisshandlung in Deutschland, meine Damen und Herren, das war unser Thema. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röhl.
SWR 2 aktuell.
Es ist 12 Uhr. SWR 2 aktuell, die Zeit 12 Uhr und 30 Minuten.
Zeitlupe.
Am Mikrofon ist Michael Altrichter. Kohle gilt, weil reichlich vorhanden, immer noch als schwarzes Gold. Global gesehen und von Prognos prognostiziert. Doch die Förderung von einer Tonne deutscher Steinkohle kostet über 200 Mark mehr als die Einfuhr von Kohle aus Polen, China, Australien oder den USA. Da die Subventionierung der deutschen Kohle bis zum Jahre 2005 um die Hälfte gekürzt werden muss, müssen folgerichtig auch Arbeitsplätze abgebaut werden. Andersherum will dieses Land einen Ausstieg aus der Atomenergie. Wird das der deutschen Kohle wieder Auftrieb geben? Eine Frage, die sich sofort stellt. Wie geht es also weiter mit der deutschen Kohle? Klaus Deuse dazu.
In den jungen Jahren der Bundesrepublik galt Kohle quasi als schwarzes Gold. Keine Frage, der Steinkohlenbergbau schuf die Grundlagen für Wachstum und Prosperität, kurzum für das deutsche Wirtschaftswunder. 1957 verdienten über 607.000 Beschäftigte mit der Kohle ihre Brötchen. Und die Kumpel förderten auf 153 Zechen fast 150 Millionen Tonnen des schwarzen Energieträgers zutage. Von 1970 bis 1995 fielen über 160.000 Arbeitsplätze der unausweichlichen Anpassung zum Opfer, ohne dass dabei ein Kumpel ins Bergfreie, also in die Arbeitslosigkeit, abstürzte. Ein ressourcenarmes Land wie die Bundesrepublik aber konnte es sich schlichtweg nicht leisten, auf eine subventionierte nationale Energiereserve zu verzichten. 1997 jedoch, im Zuge der Liberalisierung der Märkte, standen die Zeichen für die Kohle auf Sturm, da eine jährliche Subventionierung in Höhe von 11 Milliarden Mark politisch nicht mehr haltbar erschien. Obgleich der dann in der Kohlerunde gefundene Kompromiss die erhitzten Gemüter beruhigte, geht der Anpassungsprozess nun unerbittlich in die nächste, arbeitsplatzfressende Runde, wie Wilhelm Beermann, Chef der Deutschen Steinkohle AG, in der unter dem Dach des Ruhrkohlekonzerns die letzten 14 Zechen zusammengefasst sind, skizziert.
Wir haben ja 1997 vereinbart, die Förderung von 50 Millionen Tonnen auf 30 Millionen Tonnen in 2005 zu reduzieren. Und nach den gegenwärtigen Entscheidungsgrundlagen werden wir bei 26 Millionen Tonnen eben auskommen in 2005. Wir haben zweitens vereinbart, die Belegschaft von damals 84.000 im deutschen Steinkohlenbergbau auf 36.000 zu reduzieren. Wir befinden uns jetzt, eingangs des Jahres 2000, bei einer Gesamtbelegschaft von rund 66.000. Und auf der Basis der getroffenen Entscheidungen, die ja jetzt den Zeitraum bis 2005 kapazitiv eben erfassen, müssen wir in diesem Jahr 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abbauen. Um es ganz vereinfacht runterzubrechen, bedeutet das, dass wir rund 1.000 pro Monat in diesem Jahr schaffen müssen. Nach Abarbeitung dieses Ziels werden wir im nächsten Jahr nochmal 8.400 abbauen müssen unter den gleichen Kriterien. Wenn Sie nun fragen, wie wollen Sie das erreichen, dann sage ich, wir haben ja leider, Sie gestatten mir, dass ich das so sage, eine gewisse traurige Erfahrung.
Aber auch dieser Aderlass soll bis 2005 sozialverträglich abgewickelt werden, wie Christoph Mehr, Sprecher der IG Bergbau Chemie Energie, betont.
Der Anpassungsprozess ist angesichts der gerade genannten Zahlen natürlich nicht einfacher geworden. Wir bleiben aber weiter dabei und bisher gilt ja auch noch ein Tarifvertrag. Es gibt keine betriebswilligen Kündigungen. Dieses Prinzip wird die IGBCE weiter durchhalten und die Unternehmer haben auch erklärt, dass sie das weiter so wollen.
In keinem anderen Industriezweig praktizieren Arbeitgeber und Gewerkschaft förmlich ein Zusammenkleben wie Pech und Schwefel. IGBCE-Sprecher Mehr zur erstaunlichen Harmonie.
Das hat sicherlich einmal den Grund einer intensiven Zusammenarbeit in den letzten Jahrzehnten zwischen Unternehmern und Gewerkschaftern und der Politik, weil man eben die energiepolitische Bedeutung der Kohle gesehen hat. Und zum Zweiten hat das auch sehr viel mit der Montanmitbestimmung zu tun. Wir haben ja seit den 50er Jahren durch dieses Montanmitbestimmungsgesetz eine ausgeprägte Mitbestimmungskultur in den Bergbauunternehmen, die uns natürlich auch nicht nur in die Mitverantwortung bringt, sondern auch uns Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.
Übrigens, energiepolitisch läuft ohne Kohle auch in den nächsten Jahrzehnten hierzulande wenig, obwohl die heimische Förderung bis 2005 auf 26 Millionen Tonnen heruntergefahren wird. Dass der abgespeckte und weiterhin subventionierte deutsche Bergbau dennoch in der Kritik steht, das hängt dem stellvertretenden Gesamtbetriebsratsvorsitzenden der Deutschen Steinkohle AG, Uwe Luis, langsam zum Halse heraus.
Es ist schon in gewisser Weise nervend, was immer wieder da aufgebaut wird und immer wieder versucht wird, den Leuten zu verdeutlichen, dass wir die Kostgänger der Nation sind, dass wir die Subventionsempfänger sind, dass wir diejenigen sind, die von den Steuergeldern leben. Unsere Belegschaft nervt das schon. Und es ist halt wie in jeder Versicherung. Jede Versicherung kostet Geld, ob man sie in Anspruch nimmt oder nicht. So ist auch die Energiesicherheit eine Versicherung. Dazu leistet der Steuerzahler seinen Beitrag. Und wir, die Bergleute, leisten unseren Beitrag zum Erbringen dieser Leistung.
Das klassische Instrument des Vorruhestandes greift bei einem Durchschnittsalter von 39,7 Jahren bei den Untertagebelegschaften nur noch in seltenen Fällen. Der Schuhlöffel zum empfohlenen Abschied vom Bergbau heißt Umschulung und Qualifizierung. Zum Beispiel zum Brandmeisteranwärter bei der Feuerwehr, zum Medienberater oder IT-Elektroniker. Nur seit 1993 haben gerade einmal 500 Bergleute ihr berufliches Arschleder gegen den weißen Kittel eines alten bzw. Krankenpflegers eingetauscht. Doch die Zeit des Abschieds drängt. Und wenn bis 2005 die Belegschaft auf 33.000 Köpfe halbiert werden muss, dann führt an Umschulungen kein Weg vorbei. Vorbehalte, prima bezahlte Bergleute hielten wenig von solchen Maßnahmen, weist Gesamtbetriebsrat Uwe Luis entschieden zurück.
Das war früher mit Sicherheit so. Wir hatten früher in der vorderen Drittel der Einkommensskala gelegen. Wir haben aber durch moderate Tarifpolitik, durch die immer schwieriger werdende Situation innerhalb des Bergbaus auch auf Lohn verzichtet. Wir hatten Mitte der 90er Jahre 6% Lohneinbußen in Kauf genommen. Wir haben anstatt Lohnerhöhungen haben wir Freischichten eingetauscht. Wir haben also insgesamt eine Entwicklung erlebt, die jenseits der Inflationsrate war, sodass wir also heute nicht mehr davon reden können, der Bergbau ist in der vorderen Einkommensskala. Der Bergbau ist mittlerweile im hinteren Drittel der Einkommensskala.
Es muss die Kumpel schmerzen, dass pro Jahr in der Republik weiterhin 70 Millionen Tonnen Steinkohlen im Primärenergiebereich benötigt werden. Sie aber nach 2005 höchstens 20 Millionen Tonnen dazu beitragen und noch einmal 10.000 von ihnen den Helm an den Nagel hängen müssen, während der RAG-Konzern allein per anno 40 Millionen Tonnen Importkohle ins Land schaufelt. Größtenteils übrigens auch Schachtanlagen in den USA, Australien und Venezuela, an denen die RAG als inzwischen global zweitgrößter Förderkonzern maßgebliche Anteile besitzt. Doch selbst die IG Bergbau Chemie Energie nimmt daran keinen Anstoß mehr. Christoph Mehr.
Es geht hier nur darum, deutsche Kohle durch Importkohle zu ersetzen. Der Kohleanteil, das sagen ja Experten wie zum Beispiel das Prognos-Institut, am deutschen Energiemarkt wird unverändert bleiben oder sogar leicht steigen. Das wird auch davon abhängen, wie die Zukunft der Kernenergie aussieht. Wir können uns natürlich Marktmechanismen auch nicht verschließen. Die deutsche Kohle ist am Weltmarkt nicht konkurrenzfähig und muss subventioniert werden. Wir haben daraus den Schluss gezogen, uns dann eben auch am Weltmarkt zu engagieren. Der RAG-Konzern ist ja nun ein gutes Beispiel dafür. Wir wollen das Know-how nutzen, das bei diesem Konzern da ist, um halt Kohle am Weltmarkt zu fördern und auch zu handeln. Und sichern damit zugleich Arbeitsplätze auch in Deutschland, weil ja hier nun auch durch den Handel Arbeitsplätze gesichert und teilweise geschaffen werden.
Wie viel eigene Kohle benötigt das Land, wann und wie auch immer der Ausstieg aus der Kernenergie definiert werden sollte? Für einen nationalen Energiesockel wohl absehbar weniger als 33.000 Kumpel. Und darum sieht für etliche tausend junge Bergleute die Zukunft so schwarz aus wie das Produkt, das sie fördern.
Von der Zukunft der deutschen Kohle berichtete Klaus Deuse.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Willkommen, sagt heute Ilse Oberhofer. Geld beheben beim Automaten und bargeldloses Bezahlen mit Bankomatkarten bringt für Konsumenten Vor-, aber auch Nachteile, wir wissen es wohl alle. Was beim Einzelnen und warum überwiegt, das wollte der Verein für Konsumenteninformation von den Lesern des Magazins Konsument und von den Besuchern der VKI-Internet-Homepage wissen. Auf die Fragen unter dem Motto Plastikgeld, Segen oder Fluch gab es immerhin über 3600 Antworten und deren Auswertung wurde am Vormittag bei einer Pressekonferenz präsentiert. Für uns war Karl Benedikt dort.
71% empfinden die Möglichkeit der bargeldlosen Zahlung sowie Geldbehebung mittels Automat sehr, 25% mit Einschränkungen vorteilhaft. Als Nachteil sehen viele, dass durch Bankomatkartengebrauch der Überblick über die Finanzlage erschwert wird, weshalb sich mehr als die Hälfte, die sich an der VKI-Umfrage beteiligten, bei der Geldbehebung eine Quittung, wie es zum Beispiel in England oder Frankreich üblich ist, wünschen. Immerhin die Hälfte der Befragten hält auch das Risiko eines Missbrauches von Bankomatkarten für hoch. Lediglich 23% machen sich da keine Sorgen. VKI-Geschäftsführer Hannes Spitalski.
Bei dieser Umfrage hat sich herausgestellt, dass zwar viele Leute schon das Gefühl haben, dass sie für einen Schaden durch missbräuchliche Verwendung aufkommen müssen, dass aber offenbar die Höhe des Schadens, für den sie aufkommen müssen, bei allen sehr unterschiedliche Vorstellungen hat.
So haben 2/3 der Befragten Summen zwischen 1.000 und 10.000 Schilling genannt. Tatsächlich kann der Verlust aber weit höher liegen, warnt Peter Kolber, Leiter der Rechtsabteilung des Verein für Konsumenteninformation.
Gegenwärtig ist es so, dass Sie ja zu den 5.000 Schilling pro Tag am Bankomat auch dazu rechnen müssen, 10.000 Schilling am Point of Sale, also an der Bankomatkasse, und bis zu 30.000 Schilling pro Tag an den Indoor-Geräten, an den Selbstbedienungsgeräten in den Banken.
Kritisiert wird von den Konsumentenschützern die Philosophie mancher Banken von offenen Limits. Manche Banken sehen nämlich in ihren Bedingungen vor, dass Limits mit den Kunden auch einseitig wie ihr Aushang frei vereinbart werden können.
Wenn es eine Erhöhung des Risikos, also eine Erhöhung der Limits gibt, dann möge das individuell und schriftlich vereinbart werden und nicht einfach durch Aushang in der Bankfiliale.
Mehr als die Hälfte der Konsument-Leser-Lobby ist übrigens für eine Beibehaltung der derzeitigen Limits. Wenig Akzeptanz findet bei den Kunden auch das Prozedere der Kartensperre und Dauer, bis die Sperre in Kraft tritt, sagt Hannes Spitalski.
Es sind nur 31%, die also diese Vorgangsweise mehr oder weniger akzeptieren. Allerdings noch geringer ist die Akzeptanz für die Zeitdauer, die also hier vorgesehen ist, nämlich die 6 Stunden. Und hier äußern sich über 80%, also genau 83%, äußerst kritisch zu dieser Vorgangsweise und wünschen sich hier dringend eine Verkürzung.
Auf starke Ablehnung stößt auch die Zusendung einer neuen Bankomatkarte vor Ablauf der Gültigkeit der alten auf dem Postweg. Das halten nur 15% für ausreichend sicher.
Ja, bei Bankomatkarten heißt es also nach wie vor aufpassen, was Verlust und Missbrauch betrifft.
Österreich 1.
18 Uhr. Abendjournal.
Mit Christian Teiritzbacher, ich wünsche Ihnen einen guten Abend und mit den Themen des Tages. 37 Tote im Osterverkehr, um 10 mehr als im vergangenen Jahr. Hauptursache der tödlichen Unfälle war wieder einmal das Rasen. Im Innenministerium will man nun verstärkt auf Bewusstseinsbildung bei den Autofahrern setzen. Ein Blick auf die Uhr, es ist jetzt 18.14 Uhr. Die sonnigen Osterfeiertage waren für viele Fremdenverkehrsregionen in Österreich der strahlende Abschluss einer insgesamt guten Wintersaison. Besonders gut lief das Ostergeschäft in Skiregionen mit reichlich Schnee und in den Urlaubsregionen in tieferen Lagen, die bei frühsommerlichem Wetter mit Wellnessprogrammen, Baumblüte oder Erholung am Seeufer punkten konnten. Katja De Gennaro berichtet.
Ein wahres Fest war Ostern heuer für all jene Urlaubsregionen, die ihren Gästen entweder viel Schnee oder aber einen Vorgeschmack auf den Sommer zu bieten hatten. Höher gelegene Wintersportorte wie Sölden in Tirol melden eine fast 100%ige Bettenauslastung. Peter Marco vom Tourismusbüro.
Das Osterwochenende war in Sölden sensationell, war sozusagen der krönende Abschluss oder der Vorabschluss, denn das Winterfinale steht noch vor der Tür, einer wirklich guten Wintersaison, die beste Wintersaison, die wir je hatten. Sie wird zum dritten Mal in Folge eine Steigerung bringen.
Sehr zufrieden mit dem Ostergeschäft sind auch die Gebiete, wo die Gäste das schöne Wetter im Tal genießen konnten, ob beim Wandern, Golfspielen oder Radfahren. Das gilt für die steirische wie für die burgenländische Thermenregion ebenso wie für die Kärntner Seen oder die Ausflugsgebiete in Niederösterreich, wo unter anderem die Baumblüte viele Gäste angezogen hat. Auch Wien war über Ostern gut besucht. Späte Ostern sind für den Städtetourismus immer günstig. Die Urlauber haben die Wiener Hotels zu 90% gefüllt. Zur Wintersaison insgesamt gibt es noch keine endgültige österreichweite Bilanz. Die tolle Schneelage hat aber den meisten Skiregionen mehr Gäste gebracht als im letzten Winter. Die Steiermark etwa schätzt das Nächtigungsplus auf 5%. Vorarlberg meldet per Ende März einen Zuwachs von 3%.
Positive Bilanz des Winterfremdenverkehrs, Katja De Gennaro hat berichtet.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Im Studio ist Elke Durak, einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. 7.51 Uhr wird es. In unserer Reportagereihe Podium geht es um Kampfhunde.
Die Bundesländer gehen bislang mit unterschiedlichen Strategien gegen diese Hunde vor. Bayern und Brandenburg haben die schärfsten Gesetze, die auf ein vollständiges Verbot der Kampfhunde hinauslaufen. Als exemplarisch für die Mehrheit der Bundesländer kann dagegen derzeit die eher moderate Hundeverordnung in Hamburg gelten. Landestierarzt Peter Brehm.
Wir haben eine Vorschrift, die den Hundehalter verpflichtet, wenn der Hund bestimmte Eigenschaften hat oder wenn er mit dem Hund in bestimmten Gegenden, zum Beispiel in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen oder in Wäldern oder in Einkaufszentren ist, dann ist jeder Hundehalter verpflichtet, seinen Hund anzuleihen. Und wenn er einen Hund hat, den er selbst als bissig erkannt hat, dann ist er verpflichtet, diesem Hund einen Maulkorb aufzuerlegen. Das, was die Behörden machen, ist nur das Nachvollziehen dessen, was er eigentlich selbst hätte machen müssen.
Doch Hundeverordnungen dieser Art erweisen sich in der Praxis als wenig hilfreich. Sie beziehen sich auf den einzelnen Hund. Es ist zuerst der Hundehalter, der aus freien Stücken seinen eigenen Hund als gefährlich definieren muss. Zumeist muss der Hund zuerst gebissen haben, bevor überhaupt etwas passiert. Was tun? Tierschützer beklagen ein eklatantes Vollzugsdefizit. Es bedürfe keiner neuen Gesetze, sondern nur der Umsetzung bestehender Regelungen, sagt etwa die renommierte Tierärztin Dorit Feddersen-Petersen, die am Institut für Haustierkunde der Universität Kiel lehrt.
Nach dem Tierschutzgesetz sind Aggressionszüchtungen und Aggressionsdressuren verboten. Man könnte solchen Hundezüchtern und Haltern ein lebenslanges Hundeverbot auferlegen. passiert ja im Grunde genommen nie oder viel zu wenig, nicht? Wird überhaupt nicht ausgenutzt. Ich finde schon erstaunlich, dass auch Leute, die jetzt je nach Bundesland nach einer Hundeverordnung dann Auflagen schon bekommen haben, weil sie auffällig geworden sind mit dem Hund, der hat gebissen oder irgendwas gemacht, dass die sich überhaupt nicht kümmern um diese Auflagen und dass es Hunde, die dann wirklich getötet haben oder schwer verletzt haben, doch oft welche sind, die mehrfach auffällig waren, nicht?
Doch unter dem zunehmenden Druck der Öffentlichkeit favorisieren immer mehr Politiker neue Gesetze. So hält Dietmar Lutz, Leiter der Abteilung für Dienst- und Ordnungsrecht im Innenministerium Schleswig-Holsteins, die meisten deutschen Hundeverordnungen insgesamt für ungeeignet. Er wünscht sich Maßnahmen, wie sie jetzt in Frankreich angelaufen sind.
Nach französischem Recht müssen in der Tat die Hunde kastriert werden. Das Ziel ist die Ausrottung dieser Hunderassen. Nach 10 oder 12 Jahren soll es in Frankreich Pitbulls und so weiter nicht mehr geben. Sie müssen einen Chip im Ohr tragen. Sie müssen registriert werden auf der Mairie. Das alles macht hohen Aufwand. Das hat alles der Hundehalter zu tragen. Die Franzosen haben gesagt, dass er ja auch die Ursache gesetzt hat und dass er ja auch sonst für sein Tier viel Geld ausgibt und dass das deswegen zumutbar ist.
Unter der Federführung Schleswig-Holsteins hat nun eine Arbeitsgruppe der Länder eine Gesetzesvorlage ausgearbeitet. Danach soll es in Deutschland ein Zucht- und Importverbot für American Pitbull Terrier, den American Staffordshire Terrier und den Staffordshire Bull Terrier geben. Existierende Hunde seien zu kastrieren. Bei anderen Hunden, bei denen die Vermutung besteht, dass sie gefährlich seien, etwa der Mastino Napoletano und der Bull Terrier, haben Halter und Hund eine Prüfung abzulegen. Das oft vorgebrachte Gegenargument, wenn man bestimmte Rassen verbiete, dann würden eben andere, womöglich aggressivere Hunde an deren Stelle treten, lässt Dietmar Lutz aus dem Kieler Innenministerium nicht gelten.
Wir sehen das quasi als Warnschuss generell für alle Züchter. Wenn der Gesetzgeber einmal Hunde verboten hat, dann wird jeder Züchter sich überlegen, ob er gut beraten ist, wenn er Schärfe, Aggressivität und so weiter rauszüchtet. Also wir denken, dass das selbst die Zucht des Schäferhunds noch in Deutschland beeinflussen wird, wenn der Gesetzgeber gegen bestimmte Hunde, die extrem gefährlich sind, vorgeht.
In ihrer Abwehr folgt die Arbeitsgruppe der Länder auch dem Vorbild Bayerns, das bereits 1992 5 Hunderassen auf den Verbotsindex setzte. Mit Erfolg. Der letzte große Kampfhund-Beißvorfall in Bayern datiert aus dem Jahr 1997. In der Millionenstadt von München wird die Zahl der Kampfhunde auf unter 100 geschätzt.
Das Podium heute von Rainer Scholz. Wie spät ist es? 7.59 Uhr, eine Minute vor 8.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 231. In Japan beginnt das Haushaltsjahr am 1. April, in Europa jedoch am 1. Januar. Trotzdem wurde im österreichischen Parlament erst am 24. März über den Haushaltsplan diskutiert, weil nach der Parlamentswahl vom 3. Oktober erst am 4. Februar eine neue Regierung gebildet werden konnte. Die alte rot-schwarze Regierung musste so lange weiter regieren, bis der neue Bundeskanzler eine schwarz-blaue Regierung gebildet hatte. Der neue Finanzminister hat von seinem sozialdemokratischen Vorgänger ein Defizit von 109 Milliarden Schilling übernommen. Der christdemokratische Fraktionschef hat gesagt, 30 Jahre rote Politik seien nun zu Ende. Man werde nicht nur Steuern und Abgaben um 7 Milliarden Schilling erhöhen, wie es auch schon der Finanzminister von der SPÖ geplant hatte, sondern auch noch 13 Milliarden Schilling aus Überschüssen bei verschiedenen Fonds, wie dem Familienlastenausgleichsfonds, ins Budget überführen. 15 Milliarden Schilling bei staatlichen Subventionen und Investitionen einsparen und für 20 Milliarden Schilling Staatsbesitz verkaufen. Das werde wehtun und das tue ihm leid, aber es gehe nicht anders, denn Schulden zu machen sei unsozial, weil man damit die nachkommende Generation belaste. Die Debatte wurde um 10 Uhr vom Parlamentspräsidenten eröffnet. Die Redezeit betrug maximal 20 Minuten. Der erste Redner von der SPÖ kritisierte die Regierung und sagte, der Finanzminister ziehe den kleinen Leuten das Geld aus der Tasche. Tatsächlich sollen die Autofahrer eine höhere Versicherungssteuer bezahlen, die Strompreise werden erhöht und wer einen neuen Ausweis oder einen Pass braucht, muss dafür höhere Gebühren bezahlen als bisher. Der neue Chef der SPÖ protestierte dagegen, dass der Finanzminister am Tag vorher in seiner Budgetrede gesagt hatte, die Österreicher müssten auf gewisse Annehmlichkeiten verzichten, weil man sparen müsse. Für ihn seien das Lebensnotwendigkeiten, wenn man seine Wohnung mit Strom heize oder als Pendler jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit fahre. Von Annehmlichkeiten könne man sprechen, wenn der Finanzminister mehr als 60.000 Schilling netto verdienen wolle oder wenn ein inzwischen schon wieder aus der Regierung ausgeschiedener Minister mit einem BMW als Dienstwagen nicht zufrieden gewesen sei und einen größeren Wagen haben wollte. Er protestierte auch gegen die sprachliche Verschleierung von Steuererhöhungen, indem man von Anpassungen spreche. Das sei wie bei Unternehmern, die von Freisetzungen sprechen, wenn sie Leute entlassen. Die Grünen waren schon bei der alten Regierungskoalition in der Opposition und jetzt sind sie mit der SPÖ zusammen in der Opposition. Ihr Bundessprecher sagte, ihm habe das, was der Finanzminister gesagt hatte, in einzelnen Punkten ziemlich gut gefallen. Positiv habe er gefunden, dass der Finanzminister zugegeben hat, dass vieles nur einmalige Maßnahmen sind und dass es keine strukturellen Verbesserungen gibt. Kritisch stellte er fest, im Haushaltsplan sei von dem Vorrang für Bildung, Forschung und Wissenschaft, von dem immer gesprochen werde, nichts zu erkennen. Zweitens seien die Wirkungen auf die Einkommensverteilung negativ, Leute mit niedrigem Einkommen würden zu stark belastet. Drittens seien negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt zu erwarten und viertens sei das Defizit immer noch viel zu hoch und er bezweifle, dass es zurückgehen wird. Dem Sprecher der Grünen war auch aufgefallen, dass sich im Finanzministerium niemand den Text der Budgetrede genau genug durchgelesen hatte, denn da hieß es, bei einer Beitragsdauer von 45 Jahren sollten Frauen auch weiterhin schon im Alter von 55 Jahren ihre Altersrente bekommen können. Wenn man aber bei dieser Altersgrenze 45 Beitragsjahre verlangte, müssten das Frauen sein, die schon im Alter von 10 Jahren erwerbstätig geworden sind. Dann sprach der Bundeskanzler. Er sagte, der Haushaltsplan für dieses Jahr sei ein kleiner Schritt gewesen, aber der wichtigste in den ersten Wochen der neuen Regierung. Er hoffe, man werde bis Mitte 2002 100.000 neue Arbeitsplätze und bis etwa 2003 weitere 100.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 231. Danke.